Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zum Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir über rektale Therapiemöglichkeiten bei Colitis ulcerosa sprechen. Bei der Colitis ulcerosa handelt es sich, wie auch bei Morbus Crohn, um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Colitis ulcerosa beschränkt sich jedoch meist auf den Dickdarm. Für die Behandlung von Colitis ulcerosa steht uns eine Reihe von Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Die Verabreichungsformen reichen dabei von der oralen Medikamenteneinnahme bis hin zu Spritzen oder Infusionen oder eben der rektalen Therapien. In der heutigen Podcast-Episode legen wir den Fokus auf die Anwendung von rektalen Therapien. Abhängig vom Krankheitsstadium und der Ausdehnung der Entzündung im Darm stellen unterschiedliche Formen der rektalen Therapie wichtige Bausteine einer erfolgreichen Therapie von Colitis ulcerosa dar. Für die Medikamentenverabreichung stehen dabei Zäpfchen, Einläufe oder Rektalschäume zur Verfügung. Bei der rektalen Verabreichung dieser Medikamente ist die richtige Anwendung besonders wichtig, denn nur so kann auch die erhoffte Wirkung des Medikaments eintreten. Entscheidend ist, dass sich die Patientinnen mit der Anwendung zeitgerecht vertraut machen und auch gut aufgeklärt aus dem Ärztinnengespräch gehen. In der Praxis gestaltet sich die Situation nicht ganz so einfach. Patientinnen berichten immer wieder über Fragen und Unsicherheiten bei der Anwendung. Im schlimmsten Fall der Fehlanwendungen kann es sogar zu Verletzungen im oft rumigen gereizten Analbereich führen oder die Entzündung kann durch die fehlerhafte Verabreichung nicht erfolgreich behandelt werden. Ein weiterer Punkt ist die zum Teil mangelnde oder schambehaftete Kommunikation bei Kontrollterminen im Gespräch mit dem medizinischen Fachpersonal. Denn wer spricht schon gerne offen über therapeutische Anwendungen im Analbereich mit dem behandelten Arzt oder der behandelnden Ärztin? Genau hier wollen wir in der heutigen Episode ansetzen. Wir wollen euch die Vorteile von rektalen Therapiemöglichkeiten näher bringen, aber auch hilfreiche Ratschläge für die korrekte und komplikationslose Anwendung von Zäpfchen, Einläufen oder Rektalschäumen erläutern. Dazu bitten wir zwei Expertinnen zum Gespräch. Oberarzt Privatdozent Dr. Dr. Andreas Blissel sowie CD-Nurse Sigrid Mestl, welche beide an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Graz in der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie tätig sind. Sie werden uns heute ihre langjährige Erfahrung und Expertise zum Thema rektale Therapien mitteilen. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Herr Dr. Blissel, die erste Frage würde ich gerne an Sie als behandelten Arzt richten. Welchen Stellenwert haben rektale Therapien in der Behandlung von Patientinnen mit Colitis ulcerosa und wie häufig kommen diese in der Regel zum Einsatz?
Herzlichen Dank für diese Frage und willkommen zu diesem Podcast. Es gibt sehr neue Leitlinien, sowohl von der Europäischen Gesellschaft für chronisch entzündliche Darmerkrankungen als auch von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, die sich klar festlegen, dass die rektalen Therapien einen hohen Stellenwert in der Colitis ulcerosa, in der Therapie der mild bis moderaten Colitis ulcerosa haben. Das ist eigentlich relativ unabhängig von der Ausdehnung der Erkrankung. Es ist nur davon abhängig, wie weit die Erkrankung nach oral reicht, welches rektale Präparat verwendet werden sollte. Was vielleicht oft vergessen wird, ist, dass die Empfehlung für die Proktitis ulcerosa, also für den isolierten Befall des Rektums, das nennt man so die letzten 16 Zentimeter des Dickdarms, werden als Rektum bezeichnet, dass hier eigentlich primär die rein lokale Therapie empfohlen wird, also die Anwendung von Zäpfchen. Hier wird in der primären Therapie nicht die Kombination mit oralen Präparaten empfohlen. Das wird allerdings in der klinischen Realität oft so verordnet, weil sich natürlich auch die Verordner wohler fühlen, orale Therapien zu verschreiben. Anders ist es bei der linksseitigen Colitis oder auch bei der Pankolitis, also wenn der gesamte Dickdarm betroffen ist, dann wird hier die Kombination aus oralen und rektalen Therapien empfohlen. Da wir hier natürlich eine Ausdehnung haben, die die Zäpfchen nicht erreichen, weil Zäpfchen, kann man sagen, die wirken lokal im Rektum auf den letzten 15 Zentimetern. Wenn man hier aber eine Ausdehnung auch im linken Kolon hat, dann reichen diese Zäpfchen nicht hoch genug in den Dickdarm hinein. Dadurch wird dann die Anwendung von Rektalschäumen oder von Klysmen empfohlen, von denen man ungefähr davon ausgehen kann, dass die bis zur linken Flexur, also den linken Teil des Dickdarms, behandeln können. Und hier ist es sowohl für die linksseitige Colitis als auch für die Pankolitis, also den Befall des gesamten Dickdarms, immer empfohlen, zusätzlich zu den oralen Therapien diese rektalen Therapien anzuwenden.
Wie stehen denn Patientinnen dieser Therapieform gegenüber? Was sind da Ihre Erfahrungen, wenn Sie sie dann im Gespräch erstmalig darüber informieren?
Ja, da gibt's natürlich persönliche Erfahrungen, da gibt's aber auch sehr wenig, aber es gibt Studienergebnisse, die sich auch die Akzeptanz dieser Therapien angeschaut haben. Grundsätzlich ist es, dass wir Ärzte davon ausgehen, dass die Therapien sehr schlecht akzeptiert und auch toleriert werden. Es gibt aber Untersuchungen, die sich das angeschaut haben, die sagen, dass rund 80% aller befragten Patienten sehr wohl diese Therapien akzeptieren und auch tolerieren. Das, glaube ich, Wichtige ist, dass die Patienten richtig über die Anwendung und auch über die Notwendigkeit aufgeklärt werden. Generell muss man schon sagen, dass es bei den verschiedenen Anwendungen natürlich Unterschiede gibt. Die Zäpfchen, das ist etwas, was sehr gut toleriert wird, was auch Patienten relativ anstandslos längerfristig, also auch in Remissionsphasen, fortführen. Bei den Schäumen und den Klysmen ist die Akzeptanz deutlich geringer, vor allem weil viele Patienten schildern, dass wirklich die Anwendung auch unangenehm sein kann, dass das zu Darmkrämpfen führt, vor allem diese Klysmen, die recht flüssigen Klysmen, teilweise schlecht gehalten werden können, das zu plötzlichen Entleerungen dann führt, die sehr schmerzhaft sind. Das ist in der Realität, erleben wir es oft, dass Patienten ihre Klysmentherapien schon selbstständig wieder beendet haben, bevor sie zur nächsten Kontrolle kommen, sei es, weil sie eine sehr gute Wirksamkeit gehabt haben und die Patienten es nicht mehr als notwendig erachten, oder sei es auch deshalb, weil die Anwendung natürlich sehr, sehr unangenehm war. Das Problem liegt wahrscheinlich zu einem größeren Teil bei uns Ärzten, dass wir diese Therapien einfach nicht verordnen. Auch da gibt es Studien, zum Beispiel aus der großen Swiss IBD-Kohort, die einfach zeigt, dass die Proktitis ulcerosa nur in rund einer Fünftel aller Patienten überhaupt rein rektal therapiert wird. Also hier verordnen die Ärzte schon die oralen Therapien dazu, und wenn es dem Patienten dann gut geht, werden diese oralen Therapien fortgeführt und die Suppositorien eigentlich abgesetzt, und eigentlich ist das gegen die Leitlinien, weil eigentlich auch empfohlen wird, dass die Suppositorien, Klysmen, also die rektalen Therapien, jetzt nicht eine reine Schubtherapie darstellen sollen für die Erkrankung, sondern auch wirklich für die Erhaltungstherapie eingesetzt werden sollen. Das ist, wie gesagt, bei den Zäpfchen nicht so ein Problem. Auch wird die Kombinationstherapie aus oraler und rektaler Therapie grundsätzlich zur Remissionserhaltung bei Linksseiten- oder Pankolitis empfohlen. Hier muss man sich allerdings schon überlegen, dass das für den Patienten jetzt längerfristig über ein Jahr lang keine adäquate Therapie ist, weil das kein Patient wirklich durchführt. Man weiß aber aus kleinen Arbeiten, dass es schon einen Nutzen bringt. Da kann man zum Beispiel eine ganz interessante Arbeit aus Japan nennen. Die haben sich angeschaut, ob es jetzt bei einer linksseitigen Colitis besser ist, nur oral zu therapieren in der Erhaltung, oder ob man da auch mit einer intermittierenden Klysmentherapie sozusagen die Remissionserhaltung besser bewerkstelligen kann. Und ich habe ein interessantes Konzept gewählt. Die haben einfach 5 Tage in der Woche, wenn Arbeitswoche war in Japan, da hat man keine Zeit in Japan, da kann man keine Glycemen applizieren. Da hat man die orale Therapie eingenommen und am Wochenende, Samstag, Sonntag, hat man additiv Glycemen appliziert. Und die haben in einer kleinen Kohorte gesehen, dass die Patienten, die diese Kombinationstherapie machen, eigentlich längerfristig viel länger die Remission erhalten können, als die Patienten, die nur die orale Therapie schlucken. Also es ist auch hier ein großer Stellenwert der rektalen Therapie sicher da. Man muss allerdings da genau mit dem Patienten besprechen, wie eine mögliche längerfristige Anwendung für den Patienten denkbar ist. Weil es einfach zu empfehlen und dann wird es nicht durchgeführt, das bringt ja dann auch nicht weiter.
Frau Mestl, deshalb jetzt gleich die nächste Frage an Sie. Sie sind seit vielen Jahren als CD-Nurse hier in der Universitätsklinik für Innere Medizin in Graz tätig. Wenn nun Patientinnen erstmalig über die Anwendung von rektalen Therapien informiert werden, wir haben es jetzt gerade gehört, Fragen entstehen, die Anwendung ist sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass sie korrekt durchgeführt wird. Wie viel Zeit nehmen Sie sich jetzt als Pflegefachkraft für ein aufklärendes Gespräch?
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ja, ich darf seit 15 Jahren rund jetzt in der CD-Ambulanz in Graz tätig sein. Und wie schon vom Dozent Blesl vorher angesprochen, ist die Aufklärung der ganz wichtige Punkt für alle unsere Patientinnen. Sei es jetzt über die Erkrankungen selbst, wie auch über alle ärztlich verordneten Therapien. Wie wir alle wissen, ist auch die Zeit ein sehr wichtiger Faktor und die Zeit ist meistens rar. Und so versuche ich in unserer täglichen Arbeit tatsächlich Zeit einzuräumen für nochmalige Aufklärung oder Gespräche im Anschluss ans ärztliche Gespräch. Der große Vorteil, den wir in unserer Ambulanz hier haben, ist, dass ich beim ärztlichen Gespräch anwesend sein kann. Das heißt, ich höre auch, was die Patientinnen mit den behandelnden Ärztinnen besprechen, sehe auch den Patienten, das heißt, wo gibt es vielleicht Unsicherheiten, wo sind in der Verordnung auch Probleme entstanden, hat der Patient das jetzt verstanden, was gesprochen wurde oder hat er Sorgenfalten im Gesicht, so kann ich im Anschluss daran, und das mache ich auch in der täglichen Praxis, mit ihm noch in ein kleines Kammern noch nebenan gehen und wenn es notwendig ist, besprechen wir auch unter Umständen das ärztliche Gespräch zusammenfassend noch einmal nach. Das ist nicht für jeden notwendig, aber für all jene, die das brauchen, glaube ich, ist das eine große Unterstützung. Und so wie das mit dem ärztlichen Gespräch ist, so ist es auch bei den verordneten Therapien. Und vor allem, wenn es um rektale Therapieformen geht, sind Patientinnen in der Regel sehr verunsichert.
Das heißt, was sind denn da die häufigsten Fragen so bei Patienten, wenn sie dann kommen ins Kammerl quasi nach der Verordnung der rektalen Therapien?
Naja, die Hauptfragen oder Hauptsorgen, die ich sehe, sind einmal zuerst die richtige Handhabung beziehungsweise die Durchführung. Wie mache ich das praktisch? Wie drehe ich mich? Wann wende ich es am besten? Wann wende ich ein Klüsmer zum Beispiel an? Wann wende ich ein Suppositorium besser an? Wie lege ich mich am besten hin? Und da gibt's dann eben praktische Tipps, die wir zu zweit leichter beantworten können oder besprechen können, als vielleicht, wenn der Arzt oder die Ärztin dabei sitzt. Das ist schon für unsere Patienten ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite sage ich dann auch immer zu unseren Patientinnen, Übung macht den Meister. Das heißt, was man nicht beim ersten Mal schafft, schafft man vielleicht am 5. Tag. Wir hatten einen Patienten, der mir gesagt hat, nach 3 Tagen konnte ich es immer noch nicht, aber an Tag 5 habe ich plötzlich verstanden, wie es geht, wie ich mich richtig drehe, wie ich es richtig verabreiche, dass auch das letzte Medikament noch verabreicht wird, nämlich dorthin, wo es hingehört. Also man sollte auf jeden Fall dranbleiben und ich ermutige auch die Patientinnen, wenn es nicht sofort funktioniert, einfach dann am nächsten Tag es noch einmal zu versuchen. Und ganz oft kommen auch Fragen, sind Glycemen jetzt eine lebenslange Therapie? Das haben wir auch schon vorhin, glaube ich, ein bisschen angesprochen. Das ist dann auch so die Aufklärung, die noch von meiner Seite kommt. Man behandelt jetzt einmal eine gewisse Zeitspanne und es ist dann auch durchaus möglich, nach einer absehbaren Zeit Dizyklusmen zum Beispiel jeden zweiten Tag anzuwenden, beziehungsweise vielleicht auch in der Erhaltung nur mehr einmal wöchentlich, sodass die Patientinnen natürlich dann auch ein bisschen Perspektive haben und nicht die Sorge groß ist, das jetzt ein Leben lang so weiter fortzuführen.
Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mit den Patienten ein bisschen redet, wie sie die Therapie in ihren Alltag integrieren können. Weil es natürlich jetzt für junge Patienten, die zum Beispiel eine neue Partnerschaft haben oder so, und man sagt dann einmal am Abend verabreichen sozusagen, das wird wahrscheinlich, also da muss man dann, das kommt schon im ärztlichen Gespräch auch ab und zu, dass man dann flexibel sein muss und mit dem Patienten sprechen muss. Wann gibt's Tage, wo könnten Sie sich das vorstellen oder zu welcher Tageszeit könnte man das irgendwie im Alltag integrieren und da versuchen, irgendwie Lösungen zu finden, dass der Patient jetzt nicht das Gefühl hat, bevor ich ins Kino gehe, muss ich das noch machen oder so, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man die Patienten für diese Therapieformen komplett verliert.
So, dass man es halt definitiv an die Alltagsumstände und an die Lebensumstände anpasst. Weil, so wie Sie es gerade gesagt haben, nicht in jeder Lebenssituation ist es passend, dass man sich dann die Zeit dafür nimmt. Herr Dr. Blesel, wenn jetzt nun Fehler bei einer rektalen Medikamentenverabreichung passieren, beziehungsweise das Produkt falsch oder unzureichend angewandt wird, welche Folgen kann das hinsichtlich der Wirksamkeit des Medikaments haben?
Naja, es kann prinzipiell dazu führen, dass es gar nicht wirkt und sozusagen, wenn es darum geht, eine moderate Erkrankung zu behandeln, dann haben wir als Ärzte ja grundsätzlich die Möglichkeit, eine kombinierte Mesalazintherapie durchzuführen, wie wir sie eben gerade durchgesprochen haben. Wir haben natürlich aber auch den Behandlungsspielraum dann in nächster Linie bei unzureichender Wirksamkeit auf Corticosteroide beziehungsweise auch auf Advanced Therapies, also auf Biologika und auf Small Molecules zu wechseln. Das heißt, wenn uns suggeriert wird, es wird eine adäquat durchgeführte, kombinierte Mesalazintherapie durchgeführt und darunter erreichen wir keine ausreichende Erkrankungskontrolle, dann wäre sozusagen das nächste die Anwendung von systemisch oder auch rektalen Corticosteroiden beziehungsweise die Eskalation auf eine biologische Therapie. Das heißt, das ist schon für den weiteren Verlauf der Krankengeschichte des Patienten und für die weiteren Therapien relevant. Und wir verlassen uns dann natürlich schon auch auf die Auskunft des Patienten. Und wenn jetzt der Patient zum Beispiel uns suggeriert, er appliziert die Glysmen legeatis und darunter erreicht er keine Erkrankungskontrolle und aus einem Grund funktioniert es nicht, weil zum Beispiel nur die Hälfte der Menge appliziert wird, oder ähnliches, dann kann das die Konsequenz haben, dass der Patient auf die nächsthöhere Therapiestufe umgestellt wird. Das heißt, hier ist es natürlich sowohl von unserer Seite gefordert, dass wir die Patienten befragen, ob das mit der Anwendung funktioniert. Aber natürlich wäre es auch wünschenswert von den Patienten, dass sie im ärztlichen Gespräch, und ich sage das allen Patienten, sie sollen bitte ehrlich gegen uns über sein. Es bringt uns nichts, wenn Sie uns beim Morbus Crohn suggerieren, Sie haben eh zum Rauchen aufgehört und haben es nicht gemacht. Es bringt uns nichts, wenn Sie uns erzählen, Sie wenden Ihre rektalen Therapien an und tun das nicht. Es bringt uns auch nichts, wenn Sie sagen, Sie spritzen Ihre Biologika und tun es nicht. Wir wissen es ja oft nicht, aber wir sehen es gerade beim Azathioprin, beim Imurec, wo wir Wirkspiegel messen können, dass viele Patienten, gerade wenn es ihnen gut geht, ihre Therapien nicht applizieren. Und das soll jetzt überhaupt nicht vorwurfsvoll sein. Wir müssen es einfach in der Therapieentscheidung wissen, weil wir daraus Konsequenzen ziehen. Und es ist ein Unterschied, ob die Therapie nicht vollständig angewendet wird oder ob sie nicht wirkt.
Frau Messel, wenn es nun zu Problemen oder Fragen der Patientinnen bei der Anwendung im Analbereich geht, was ist Ihre Erfahrung? Reden Patientinnen offen mit Ihnen darüber? Das haben wir schon gehört, das ist ja mit Ihnen hier eigentlich ein ganz angenehmes Setting, wo durchaus Vertrauen aufgebaut wird. Oder müssen Sie auch einfach einmal bewusst nachfragen? Stichwort Hemmschwelle, medizinisches Fachpersonal und Patient. Was sind da die Erfahrungen dazu?
Also ich muss sagen, aus Erfahrung weiß ich, dass wenn es um heikle Themen geht, wie zum Beispiel rektale Therapien, ist es ganz wichtig, dass ich zu dem Menschen, mit dem ich das bespreche, eine sehr gute Beziehung habe. Ich denke, dass das auch der Grund ist, warum Patientinnen mit den Ärzten ein bisschen ein Problem haben, solche heiklen Themen zu besprechen. Und wir von Seiten der Pflege kennen die Patienten ja viele Jahre schon. Das geht bis in den privaten Bereich hinein. Natürlich, sie sind immer wieder bei uns. Und ich glaube, das ist auch der wesentlichste Grund, warum wir uns da leichter tun, einfach diese Probleme zu bearbeiten, anzusprechen und auch zu beantworten. Ich biete Patientinnen immer auch an, sie können mich per E-Mail, per Telefon immer wieder auch kontaktieren. Manchmal kommen sie persönlich her, wenn Probleme und Fragen oder auch Ängste auftreten, auch unter der Therapie. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Sie haben eine sehr gute Beziehung zu mir und sind, glaube ich, auch in unserem Gespräch sehr ehrlich. Wenn wir jetzt das Gespräch von vorhin ein bisschen antauchen, dann ist die Ehrlichkeit, denke ich, im pflegerischen Gespräch sehr hoch. Sie sagen mir ganz ehrlich, wann sie eine Therapie nicht mehr verabreichen und wie lange sie zum Beispiel das Klüsmer jetzt nicht mehr anwenden. Und wir finden dann auch Lösungen. Manchmal können wir vom Klüsmer auch einmal ein Verzäpfchen wechseln, wenn es gerade aus irgendwelchen Gründen auch immer schwierig ist, diese anderen Therapien sich zu verabreichen.
Ich glaube, das ist ja so etwas, wo wir Ärzte wirklich auf die Pflege angewiesen sind, was wir nicht leisten können, weil wir teilweise die Zeit nicht haben und ein bisschen den Nachteil, den wir in einer Spezialambulanz natürlich haben, dass wir den in einem größeren Team betreuen. Das heißt, wir sehen unsere Patienten auch nicht regelmäßig wieder. Niedergelassene Ärzte haben da vielleicht Vorteile, weil sie ihre Patienten besser kennen. Wir kennen unsere Patienten teilweise nicht so gut und die Pflege kennt hier wirklich die Patienten in- und auswendig und es ist unerlässlich, dass wir hier Unterstützung haben, weil wir sicher nicht diese Ebene erreichen, die jetzt die Sigrid zum Beispiel mit den Patienten erreicht.
Kann ich aus Erfahrung absolut unterstützen. Ich muss da auch gleich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Sigrid Nestl ist ja auch bei uns an der CD Helpline als CD Nurse im Einsatz. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die vielleicht einmal speziell eine Frage zur Anwendung von rektalen Therapien haben. Sigrid ist meistens donnerstags abends von 18 bis 20 Uhr kostenfrei erreichbar. Frau Nestl, vielleicht noch abschließende Worte. Warum es sich lohnt, ein bisschen durchzuhalten bei dieser Art der Therapieform.
Es lässt sich sicher zusammenfassend sagen, dass man mal nicht verzweifeln soll, wenn ein Arzt oder die Ärztin eine rektale Therapie verordnet. Was beim ersten Mal vielleicht nicht funktioniert, funktioniert nach einer Woche oder nach 10 Tagen. Es zahlt sich aus, immer wieder ein Klüsmer sich zu verabreichen. Sollte es zu Problemen, Ängsten oder Sorgen kommen unter der Therapie, dann ist es immer möglich, die Pflege zu kontaktieren, dort, wo sie in Betreuung sind, sei es jetzt per E-Mail oder übers Telefon. Und ganz oft ist es eben so, dass man die Probleme außerhalb der Ambulanz- oder Ordinationszeiten hat, dass Fragen auftreten um 20 Uhr oder wann auch immer. Unsere Helpline-Nummer steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Und übers Internet ist die Telefonnummer und sind auch die aktuellen Einsatzzeiten immer erfahrbar.
Da möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für das informative Gespräch zu dem doch recht heiklen Thema. Vielen Dank, Herr Dr. Blesl. Vielen Dank, Frau Mestl. Für unsere Zuhörerinnen, wir haben noch mehr Informationen zum Thema rektale Therapien bei uns auf der Webseite des CD Kompass. Es gibt ein eigenes Content-Special dazu, auch eine Broschüre zum Download, wo wir viele Tipps und Tricks zur richtigen Anwendung für euch bereitstellen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf demnächst hier im Darmtalk.